Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich glaube, Bremer heute hat es gut gemacht. Hat unsere Fehler, die wir gemacht haben, ausgenutzt. Hatte gute Umschaltmomente und hat uns das Leben dadurch sehr schwer gemacht. Hat letzten Endes alles reingeworfen. Wir haben auch alles zum Schluss nach vorne geworfen. Hat leider nicht gereicht. Aber ich glaube, das haben wir uns heute auch ein bisschen selber zuzuschreiben, dass an allen Mannschaftsteilen heute ein bisschen was gefehlt hat.
Das waren die Worte von Maximilian Mittelstädt nach der 1:2 Niederlage des VfB Stuttgart bei Werder Bremen. Treffender Kommentar zum Spiel, wie ich finde. Und uns hat übrigens auch noch ein anderer Kommentar erreicht. Unter dem Podcast der vergangenen Woche heißt es auf YouTube: Irgendwie scheinen hier zwei den Boden der Realität etwas verloren zu haben. Zum Glück bleiben der Trainer und die Mannschaft mit den Füßen auf dem Boden. Freuen ist erlaubt, bitte aber nicht abheben oder sitzt ihr etwa vor einer Glaskugel? Mit zwei sind meine Wenigkeit gemeint, Christian Pavlic und Philipp Meisel. Philipp, ich grüße dich.
Grüße.
Ja, Zyniker würden wahrscheinlich sagen, glücklicherweise hat der VfB nach 11 ungeschlagenen Spielen mal wieder verloren, weil so kommen wir nicht in die Gefahr, irgendwie abzuheben. Aber wir werden jetzt ganz bestimmt auch nicht alles in Schutt und Asche reden, was da am vergangenen Sonntag passiert ist. Aber die erste Niederlage nach 11 ungeschlagenen Spielen ist mal wieder da. Und auch das versuchen wir wie immer einzuordnen, möglichst mit ganz viel Grautönen und nicht nur Schwarz und Weiß. Philipp, wie hast du das Spiel gesehen am vergangenen Sonntag?
Ja, erstmal herzlichen Dank fürs Feedback. Verstehe ich tatsächlich zum Teil sogar, denn ich habe mir die letzten... Ich höre ganz oft, also ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen, ich höre ganz oft unsere Folgen nicht nochmal. Ja, seltenst. Ja, außer halt technisch beim Abnehmen, aber da hörst du eigentlich nicht zu, inhaltlich, sondern du guckst halt auf die Stellen, die wichtig sind, wo die Übergänge sitzen müssen und so weiter. Und mir kam dann schon an ein, zwei Stellen beim Hören der Gedanke nachträglich, vielleicht hätte man da ein bisschen mehr auf die Bremse treten können. Andererseits war nichts von dem, was wir gesagt haben, nicht gut begründet, sondern mehr gleich und gut Bezug nehmen können auf bestimmte Punkte, Positionen, und genau dasselbe wird man jetzt wieder tun. Und dieses Spiel an der Weser sezieren, das von den üblichen Begleiterscheinungen da oben begleitet wurde, wie so oft gab es ein bisschen Brawl im Vorfeld, einen versuchten Angriff der Bremer auf die Stuttgarter, die dann 3 Stunden lang vor dem Auswärtsblock stehen mussten, weswegen sie später dann über eine mitgebrachte Tapete noch verhöhnt wurden. Deswegen, muss man alles nicht gutheißen, ist halt passiert. Viel wichtiger war das, was auf dem Feld passiert ist, beziehungsweise eigentlich was nicht passiert ist, nämlich der Club, die Mannschaft, die Elf, die der Sebastian Hinnitz als Startformation gewählt hat, konnten nicht anknüpfen an ihre Leistungen der Wochen zuvor. Und erstmals, würde ich sogar sagen, der Trainer ist daran nicht unschuldig.
Werden wir gleich darüber sprechen, über die Niederlage in Bremen. Wie gesagt, die erste nach 11 ungeschlagenen davor. Ist auch für uns hier ein bisschen ungewöhnlich, dann auch mal wieder über eine Pleite zu sprechen. Haben dann im weiteren Verlauf der Folge den Blick auf die Lage der Liga. Da hat sich ein bisschen was getan, auch rund um die Konkurrenz beim VfB Stuttgart. Haben einen größeren NLZ-Part heute, weil wir das Stadtderby heute ein bisschen näher beleuchten wollen. Am kommenden Samstag, 14 Uhr. VfB Stuttgart 2 bei den Stuttgarter Kickers, werden darüber natürlich diskutieren und haben die Frauen, wie so oft in unserem Programm, die wieder erfolgreich waren am vergangenen Wochenende, und blicken dann natürlich voraus auf den Kracher unterm Bayerkreuz, Samstag 18:30 Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Und dieser VfB Stuttgart, Philipp, und damit wären wir beim Spiel in Bremen, hat doch etwas von dem vermissen lassen, was wir in den vergangenen Wochen so vor ihm gewohnt waren, ne?
Das ist richtig. Er hat nicht nur ein bisschen was vermissen lassen, sondern halt Elementares. Das ist übrigens auch das, was wir letzte Woche angesprochen haben. Wenn du nach Bremen fährst und bist nicht in der Lage, deine 100% abzurufen, bist nicht in der Lage, dadurch dann deine Dominanz auf den Platz zu bringen, bist nicht in der Lage, dem Gegner durch dein Auftreten, durch dein forsches Spiel jegliche Art von Luft zu nehmen und Lust vor allem hier am Spiel teilzunehmen, dann kriegst du Probleme, auch in Bremen. Und genau das ist passiert. Bremen hatte von Anfang an richtig Bock auf dieses Spiel. Hast du richtig gesehen, in jedem Zweikampf, die waren da, die haben sich permanent geholfen, die haben gedoppelt, die haben waren einfach eine Einheit, griffig, giftig, der VfB, pomadig, überheblich, inkonsequent. im Verteidigen als auch im Offensivspiel. Ich mach's an einer Szene für mich persönlich ganz gut fest, dass die gelbe Karte für Mio, der da am Boden liegt, einen Kopfstreichler kriegt vom Bremen, von dem Bremer und dann dadurch quasi so sich provozieren lässt, ausrastet, mit der Hand wischt und dann halt, das ist für mich klassisches Auftreten einer überheblichen Mannschaft. Sowas machst du nicht. Wenn du, also ich bin einfach da kein Freund davon, ja. Ich verstehe das zu einem gewissen Maße, dass man so reagiert. Andererseits zeige ich damit meinem Gegner genau das, was er haben will, nämlich, dass er in meinem Kopf ist. Wenn ich eine Mannschaft, Teil einer Mannschaft bin, wie das VfB Stuttgart, der in den letzten Wochen solche Leistungen gebracht hat, dann habe ich es schlichtweg nicht nötig, so zu reagieren, wegen so einer Geste. Ja, ich lasse mich nicht provozieren. Und das ist halt passiert.
Ich muss einschränkend sagen, ich hasse es auch, wenn es jemand bei mir macht, mir über den Kopf zu streichen.
Anekdote, ich habe früher als kleines Kind eine Bürstenhaarfrisur gehabt, immer ganz kurze Haare, immer so stoppelkurz, so einen Zentimeter. Und meine ganze Familie, an allen Familienfesten, jeder kam, hat mir über die Birne gestreichelt, bis ich irgendwann angefangen habe, ich habe es gehasst, bis ich irgendwann angefangen habe, 50 Pfennig dafür zu verlangen, ja, um mein Taschengeld aufzubessern. Jeder, der mir über, jede Tante, jede Oma, jede irgendwas, jede Bitte Hand aufgehalten, da hat es irgendwann aufgehört. Aber deswegen sage ich, ich verstehe es zum gewissen Teil, aber Fußball, da passiert nun mal sehr viel über Provokation. Ja, ich habe selbst auch gerne provoziert, wenn ich auf dem Platz gestanden bin. Ja, und dasselbe ist da auch. Der wollte ihn nur provozieren und er ist drauf eingestiegen. Und das gibt dem Gegner das Gefühl, okay, wir sind in ihren Köpfen, wir sind da, wir haben sie da, wo wir sie haben wollen. Das darfst du dem Gegner nicht geben. Das ist einfach schwierig danach und genau so war's. Deswegen ist diese Szene für mich so, ja, so sinnbildlich für diesen Auftritt dann gestanden, irgendwo am Sonntagmittag.
Interessanter Gedanke und bevor wir jetzt auch vor allem noch über das Sportliche rund um die Begegnung an der Weser am Sonntag zu sprechen kommen, hören wir mal rein, was VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag auf der Pressekonferenz zu sagen hatte und es war einiges.
Bittere Niederlage aus unserer Sicht. Ich denke, wir haben die erste große Chance des Spiels durch Dennis, wo wir im 1 gegen 1 auf den Torwart gehen. Ich gehe jetzt mal eins weiter vor. Wir haben auch die letzte große Chance der ersten Halbzeit, Kopfball von Dennis. Dazwischen hatten wir noch ein, zwei Situationen, ein, zwei Steckpässe, gerade der auf Serou, den wir einfach zu weit spielen, wo es, glaube ich, schon auch nochmal brenzlig werden kann. Aber zumindest sind das für mich die zwei Großchancen aus unserer Sicht. Klar, zwischendrin haben wir schon auch was zugelassen, insbesondere natürlich den Elfmeter, wo wir nicht gut ausschauen. Ein langer Ball, wo wir kein gutes Anschlussverhalten haben, zurückweichen, ihnen dann die Möglichkeit geben, relativ frei den Ball in die Schnittstelle zu spielen, war ein sehr, sehr guter Ball, aber stellen uns da natürlich nicht richtig gut an und geben so den Bremern die Möglichkeit, hier in Führung zu gehen. Und das ist natürlich in so einem Spiel ja wichtig, häufig wichtig, in vielen Spielen wichtig, das 1-0 zu machen. Aber ein Stück weit ist dann auch die Idee, die Bremer heute an den Tag gelegt haben, natürlich total aufgegangen, dann auch aus einer etwas tieferen Position immer wieder umzuschalten, uns keine Räume zu geben. Und deswegen war gerade das 1-0 heute, glaube ich, ein sehr wichtiges Tor. Zweite Halbzeit geht es für mich so weiter. Wir kommen raus, haben eine Riesenmöglichkeit aus meiner Sicht. Jamie geht halb rechts in die Box, entscheidet sich dann zu schießen. Die wahrscheinlich bessere Entscheidung wäre gewesen, quer zu spielen. Serou ist da ziemlich frei und aus dieser Situation kontern die Bremer, beziehungsweise ja, so ein richtiger Konter war es nicht, spielen uns aus. Wir sehen nicht gut aus am Flügel, nicht gut aus im Zentrum. Topball, Romano Schmid, super Abnahme auch im Zentrum von Dux, glaube ich, war es, oder? Ja. Und da haben die Bremer heute ein Stück weit das an den Tag gelegt, was wir nicht gezeigt haben. Ja, Effizienz, Genauigkeit in entscheidenden Situationen. So, und dann hast du ein 0-2, dem du hinterherläufst in Bremen gegen eine tief gut verteidigende Mannschaft. Das war eine Hypothek, die wir da uns selber eingebrockt haben. Und dann sind wir angelaufen, haben nach und nach mehr Kontrolle übernommen, was auch normal ist. Der Gegner hatten 2-0 im Rücken und wir müssen natürlich alles tun, um das Ergebnis zu drehen. Machen irgendwann das 1-2 und haben schon nochmal, denke ich, die ein oder andere aussichtsreiche Situation, brenzlige Situation. Bremer verteidigen leidenschaftlich. Eine Situation, ich muss sie ansprechen, für mich ist es einfach ein Elfmeter. Wir haben die Erfahrung leider Ende letzten Jahres gemacht. Es ist nicht hart. Er trifft ihn aber einfach im Gesicht. Angelo köpft übers Tor. Er trifft ihn im Gesicht. Ja, da gehören die Fäuste nicht hin. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es da Elfmeter geben kann. Wurde nicht gegeben, aus unserer Sicht bitter. Auch die andere Situation, die ist im Endeffekt jetzt bestätigt worden. Passt, kann man nicht viel sagen. Aber sagen wir mal, diese kleinen Situationen waren nicht auf unserer Seite, sondern auf der Bremer Seite. Und das haben sie sich wahrscheinlich auch heute einfach auch erfeitet und erarbeitet. Und deswegen müssen wir das akzeptieren, dass wir heute als Verlierer vom Platz gehen. Und wollen es dann nächste Woche besser machen. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß. Und ja, ich glaube, da können wir eben auch nochmal über die Startelf diskutieren, in der überraschend zum ersten Mal Chris Führich nicht vorgekommen ist, sondern auf der Bank saß. Enzo Mio stattdessen von Beginn an auf dem Platz, sollte das auch zusammen mit Jamie Leveling auf der rechten Seite vor allem Druck machen. Ich bin ganz ehrlich, ich werde mich da jetzt nicht hinstellen wie Schweinchen schlau und sagen, naja, ich habe von Anfang an gewusst, dass das nicht funktionieren würde. Auch ich hatte um 14.30 Uhr, als die Aufstellung rauskam, das Gefühl, das könnte klappen. Das klingt eigentlich ganz gut so. Es hat halt dann eben einfach nicht funktioniert am Sonntagnachmittag, Philipp.
Anthony Jung ist eine Schwachstelle in der Bremer Defensive und den hat er damit adressiert. Überladung rechts, ja, Mio, spielstarker Typ, Leveling, laufstarker Typ, viel Physis, viel Tiefe. Das setzt den Spieler Jung normalerweise unter großen Stress und könnte dir Lücken geben. Genau das war das Ziel, ist leider nicht passiert. Ja, denn zum einen hat Jung das im Verbund mit seinen Kollegen ganz gut gemacht. Zum anderen hatte Sportskamerad Leveling, den ich letzte Woche noch so gelobt habe, zum ersten Mal seit Wochen wieder so einen Headless-Chicken-Modus am Start. Der ist rumgerannt wie völlig kopflos teilweise. Die Aktionen waren einfach nicht sauber gesetzt, austariert, temperiert, nennst du, wie du es willst. Ja, da war ganz viel Kopfloses dabei und Mio hat wir gerade schon. Den Vorwurf, den ich dann Hoeneß trotzdem mache, das hast du halt nach 15 gesehen. Und nach 20 hättest du reagieren können. Er hat halt erst nach 45 reagiert. Da war zwar das Kind noch nicht endgültig in den Brunnen gefallen, aber dennoch meine ich, es hätte seiner Mannschaft gut getan. Hätte sie früher dann Impuls vom Trainer bekommen. Berühmtes In-Game-Coaching. Weißt du noch, wie oft wir bei Materazzi drüber gesprochen haben? Das hätte da meines Erachtens nach kommen müssen, um vielleicht früher den Schalter umzulegen, den die Mannschaft dann später im Verlauf gefunden hat. Denn sie hat ihn ja nach 60, 65 gefunden, ja. Aber diesen Impuls hätte ich mir früher gewünscht vom Trainer.
Ja, hinterher ist man da wirklich schlauer. Ich glaube auch, und da hat man dann auch, wenn man das Spiel vor dem Fernseher angeschaut hat, direkt gemerkt, na, das klickt nicht so, wie es eigentlich sollte. Und trotzdem verstehe ich dann aber auch da das Trainerteam an der Stelle. Stichwort Kontext. Du kommst 11-mal ungeschlagen nach Bremen zu einer Mannschaft, die 7-mal hintereinander nicht gewonnen hat. Und dann willst du natürlich auch nicht den Spieler in der Situation in Anführungsstrichen enteiern und ihn rausnehmen, weil du hast ja dieses Urvertrauen in dein Team, ne?
Unter Impuls verstehe ich nicht unbedingt zwingend eine Auswechslung. Du kannst auch andere Handgriffe taktischer Natur vollziehen, ohne jemand auszuwechseln. Ja?
Ja, und deswegen, ich glaube, man hat sich auch schon darüber unterhalten, natürlich, wenn man das Spiel vom Fernsehen geschaut hat, aber auch mit den Kollegen, dann hat man schon gemerkt, na, das läuft eher den Bremern rein, wie das dann losgeht. Natürlich dann eben der Elfer, der zum 1-0 geführt hat, immer wieder Nadelstiche. Das hat auch Dennis Undorf, glaube ich, nach dem Spiel dann gesagt, jeder zweite Ball, den wir hatten, der landete irgendwie beim Gegner und das war irgendwie einfach nicht so unser Tag.
Auch weil Bremen sehr gut eben da gearbeitet hat.
So, das ist die Kehrseite und da muss man eben einfach auch mal den Hut vor Werder Bremen ziehen. Die haben das dann am vergangenen Sonntag einfach gut gemacht und die hatten da schon eine wirklich gute Attitüde und du hast natürlich gemerkt, auch wie wichtig dieses erste Tor für sie war, ne? Das war schon ein entscheidender Moment und natürlich gibt es die eine oder andere Situation, wo das Spiel in die andere Richtung hätte laufen können. Ich denke da beispielsweise vor allem an den Kopfball von Dennis Undorf an die Latte, weil das war so ein Moment, wo ich wirklich denke, ja, so ein Knackpunktmoment für den VfB. Ich sehe, du schüttelst mit dem Kopf, ne? Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, wenn Dennis Undorf da das 1-1 macht, dann holt der VfB auf jeden Fall mindestens einen Punkt.
Meine These ist, Undorf muss den ersten machen.
Ganz am Anfang, ja.
Den muss er machen. Der Kopfball, okay, fand ich, hat er fast das Maximum rausgeholt. Aber wenn du so perfekt gefunden wirst und alleine auf Zetterer zuläufst, den darf man machen als Dennis Undorf mittlerweile. Das darf man verlangen. Ja, bei der Qualität und Eiseskälte, die er normalerweise hat. Auch da fand ich schon wieder so ein Ticken, das mag jetzt überinterpretiert sein, Aber schau dir die Szene nochmal ganz genau an. Schau dir sie ins Zeitlupe an, bei der Zone, spul vor, zurück, schau dir seine Fußhaltung an, schau dir seinen Blick an. Der hatte den schon gemacht. Und das ist, Stichwort, auch wenn es hart klingt, Überheblichkeit. Ich mag das fehlinterpretieren. Aber wäre er voll konzentriert in dieser Situation drin geblieben, bis zu dem Moment, als der Ball seinen Fuß verlässt, glaube ich, das wäre ein sicheres Tor gewesen. Und damit die Führung. Und dann gehst du das Spiel anders an.
Dann geht das Spiel in eine komplett andere Richtung. Dann reden wir wahrscheinlich auch gar nicht über die Startelf und so weiter. Klar, das hat natürlich auch Dennis Dunhoff auch nach dem Spiel direkt gesagt, na klar, muss ich den machen. Und dann hat er aber direkt auch gesagt, na gut, dann mache ich halt zwei Stück in Leverkusen. Ja? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dann trotzdem viele mitnehmen nach diesem Spiel. Auch wenn es dann eben mal wieder eine Niederlage war. Der VfB verliert am Ende dieses Spiel 2-1. Aber das bringt dich jetzt nicht komplett aus der Bahn. Ne? Also hinterher muss man sagen, da wäre vermutlich auch ein Punkt sogar schon verdient gewesen.
Da halte ich es aber bei Mittelstädt. Ey, fass dich an die eigene Nase. Ja. Lass Köln und Elfmeter und lass den ganzen Käse. Du musst Leistungen anbieten, die dich unabhängig machen von diesen Themen. Ja, also die dich unabhängig machen von Schiedsrichterleistungen, von Wahrentscheidungen, von sonst was. Ja, und das haben sie halt nicht geschafft. Nicht über 90 Minuten.
Völlig richtig, völlig richtig. Ich will aber trotzdem gerne drüber reden. Ehrlich gesagt fand ich das gut, auch wie das von den Akteuren, von Hoeneß und den Spielern kommuniziert wurde, dass sie viel verärgerter waren über die Zetterer-Szene als über die Gerassi-Szene. Ja, kurz vor Schluss. Ich weiß, viele sehen das so und so, und ich glaube, ein Philipp Meisel, wenn er die kalibrierte Linie da sieht, da würde er die am liebsten direkt auf den Komposthaufen werfen. Aber es ist ja wirklich so, so blöd es ist bei der letzten Szene. Ach, ja, das Lot ist der Ball, der Fuß von Gerassi ist da halt ein Schritt vorne, du winkst schon ab. Aber was die VfB-Akteure dann finde ich positiv hervorheben sollten, ist, dass sie dann nach dem Spiel, wenn sie die Szene gesehen haben, auch direkt gesagt haben, ja gut, okay, dann war das halt irgendwie abseits, aber die kalibrierte Linie ist halt dann so, dann vertrauen wir darauf, sondern was die Spieler dann eben einfach auch geärgert hat, die Szene, über die eigentlich diskutiert wurde, und das finde ich richtig, das ist die Zetterer-Szene, denn der VfB hat da eine Vorgeschichte. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, Bredlo, Tapsoba, genau. Der wurde dann lange behandelt und dann ging der Schiri raus in die Review-Szene, gab Elfmeter für Bayer Leverkusen, Palacios verwandelt zum 1-1 Endstand. Und das war, finde ich, die Blaupause im Vergleich zu dieser Szene. Deswegen verstehe ich, dass die VfB-Akteure sich dann hinstellen und sagen, naja, das ist dann die Referenzszene, da gab es Elfmeter und hier dann eben in Bremen nicht. Und was wir kritisieren, ist in dem Fall die fehlende Konsistenz der Entscheidungen, spielübergreifend. Und ich glaube, das ist das, wo man dann eben halt auch ansetzen sollte. Ich sag's gern nochmal an der Stelle, für den Spielausgang war das nicht entscheidend. Wir haben schon darüber geredet, dass der VfB 60 Minuten keine gute Leistung gebracht hat. Aber trotzdem ist das eben einer dieser Momente gewesen, wo das Spiel möglicherweise in eine andere Richtung hätte gehen können.
Ich könnte jetzt wieder zu einem mehrminütigen Rant ansetzen. Das habe ich zum Glück heute Morgen in der Redaktionskonferenz schon gemacht. Deswegen. Ja.
Ich hätte es aufnehmen sollen.
Tut mir leid für euch, alle, die ihr den jetzt nicht hört. Aber ich meine, weißt du, genau das ist der Punkt. Sie entscheiden einfach nicht nach gleichem Maß, Woche für Woche. Es gibt keinen einheitlichen Standard, sondern die drehen sich das alles jede Woche hin, so wie sie es wollen. Der einzige Unterschied, der sich in den letzten 2-3 Jahren aufgetan hat, dass sie jetzt den bemitleidenswerten Alex Feuerherd da hinstellen, jeden Sonntagmittag in Sky, der dann versucht, irgendwas zu erklären und irgendwo sich noch irgendwie rauszulavieren, sodass es nachher so dastehen kann, dass seine Gilde, die er vertritt, nachher schuldlos ist. Ja, anstatt sich einfach hinzustellen, Leute, wir haben hier einen Fehler gemacht. Das ist doch nicht so schwer. Ich habe einen Fehler begangen. Kann man zugeben. Und danach ist zwar lange nicht alles gut, aber zumindest hast du mehr Akzeptanz, als Woche für Woche zu versuchen, noch irgendwo eine regeltechnische Petitesse aufzutreiben, die dir nachher hilft, so dazustehen, als wäre es alles gar nicht dein Problem. Das geht nicht. Ja, und das ist das Problem des deutschen Schiedsrichterwesens. Ich möchte einfach nicht mehr dazu sagen, sonst müssen wir hier die ganze Sendung piepsen. Ja, und ich finde es auch gut, dass der VfB sich eher darüber nachher mokiert hat, ja, weil es natürlich richtig ist. Ihr habt kein einheitliches Maß, Punkt, ja. Bleibe aber grundsätzlich trotzdem dabei, du musst auch auswärts in Bremen als VfB Stuttgart in so einer Verfassung, in der er aktuell ist, eine Leistung anbieten können, die dich unabhängig macht von etwaigen Schiedsrichter, Fehlentscheidungen oder sonst was. Und das haben sie nicht geschafft. Und das ist schade, aber auch irgendwo menschlich. Ich verstehe das, wenn man nach wochenlanger Top-Leistung abrufen mal kurz sacken lässt. Ja, kommen noch schöne, hübsche Spielchen. Da dann gerne wieder auf 100% fahren und dann mal schauen, was drin ist.
Absolut, das ist definitiv menschlich. Und das möchte ich auch unbedingt erwähnen. Man muss ja dann schon auch sagen, dass in der Schlussviertelstunde, in den letzten 20 Minuten, war das schon auch stark wieder. Und da hing Werder schon auch veritabel in den Seilen. Ne?
Geht das Spiel noch 10 Minuten, geht 2-2 aus?
Definitiv. In dem Fall haben sie es durchgezogen. Das haben sie sich auch aufgrund ihrer Anfangsphase und aufgrund ihrer Grundattitüde her verdient. Und für den VfB vielleicht gerade auch zur rechten Zeit so ein kleiner Schuss vor den Bug. Das ist auch das, was wir einfach schon in der vergangenen Woche gesagt haben. Wenn du ein Stück weit, was diese Grundtugenden angeht, etwas vermissen lässt, dann, wenn es auch nur ein einziges Mühe ist, dann wirst du in der höchsten deutschen Spielklasse davon bestraft, auch von Werder Bremen.
Zwei Spiele hätte ich gern noch kurz gestreift. Zum einen Nick Woldemade, VfB-Neuzugang für die kommende Saison. Hat mir gut gefallen. Guten Auftritt, vielseitig, weite Wege, oft tief gefallen, technisch stark, Übersicht und mangelnder Torabschluss. So dieser, also quasi alles, was ich euch am Samstag war es, glaube ich, in Print zu lesen, Freitagnachmittag schon online so beschrieben habe, was denn dieser Woldemade für ein Typ ist, in einem Artikel, den ihr noch nachlesen könnt, wenn ihr wollt.
Hatte manchmal so ein bisschen was Quarterbackiges.
Nein,
ne?
Es ist halt einfach, also es ist einfach so ein was eigentlich nicht zusammenpasst. Also so, sag ich mal, Körpergröße und sag ich mal, Fähigkeiten, das ist alles, das ist irgendwie so, ist der, aber ich glaube, da ist Potenzial da.
Dass er was kann, ist unbestritten. Das hat man, glaube ich, auch in der einen oder anderen Situation wirklich gut gesehen am Sonntag.
So, und das Gegenteil gilt für den Herrn Dahoud. Der darf gerne wieder, und das ist mittlerweile auch, glaube ich, so mehr oder minder offiziell dahin, wo er hergekommen ist, nämlich zu Brighton, Hove and Albion. Der wird hier nicht nochmal ausgeliehen oder gar einen Vertrag kriegen. Und das hat er sich mit Leistungen auch eingebrockt, die er von Anfang an zeigt, finde ich. Ich hatte noch die ersten 2-3 Auftritte von ihm, die Kurzauftritte, dachte ich noch so, okay, der ist jetzt frisch da, Akklimatisierung und so weiter. Aber da kommt nichts. Und dieser Auftritt jetzt am Sonntag in Bremen war für mich der Inbegriff der Pomadigkeit. Ja, also ich habe da nicht einen Kontakt gesehen von ihm, der gut war. Jegliche Szene, jeglicher Ballkontakt, die er hatte, die 10, 12, 16 sein, das war nichts. Und da sich das anscheinend nicht ändert, wird sich auch hier der Weg wieder trennen im Sommer.
Ja, finde ich schade. Ich glaube, das war vielleicht die Szene, wo du gemerkt hast, auch bei der Einwechslung von Sebastian Hoeneß, jetzt hast du die Möglichkeit zu scheinen. Ne? Du kommst hier rein bei Rückstand, jetzt kannst du zeigen, was du wirklich kannst. Und das hat er aber leider nicht gemacht. Da waren Ungenauigkeiten dabei und ich glaube, Sebastian Hoeneß hätte sich von Mo Dahoud genau die Impulse gewünscht, die dann letzten Endes Pascal Stenzel in Bremen gegeben hat, wo es ja noch möglicherweise fast zum Ausgleich gereicht hätte, eben nach der Flanke auf Undav, Girassi, abseits Elfmeter, ihr wisst schon. Hat aber nicht sollen sein und ich glaube auch mit Blick auf das Leverkusen-Spiel wird sehr interessant zu sehen sein. Angelo Stiller gelb gesperrt, ob da ein Platz in der Startelf ist für Mo Dahoud, werden wir dann sicher im hinteren Teil unseres Podcast-Start ein bisschen näher beleuchten. Fest steht aber, und das kann man nicht nur bei uns, sondern auch anderen Medien schon entnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass sich die Wege von Mo Dahoud und dem VfB Stuttgart im Sommer trennen. Die Wege zwischen dem Pod Cannstatt und unserem Felix, die trennen sich aber nicht, denn wir haben jetzt natürlich obligatorisch in unserem Spielrückblick, was, Philipp?
Der Mein VfB Abschlussbericht.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der VfB verliert also mit 1:2 in Bremen. Damit bleiben schon einmal zwei Serien bestehen. Werder Bremen hat diese Saison nach Führung noch kein Spiel mehr verloren. Nach dem Spieltag sind die Werderaner die einzige Mannschaft neben Leverkusen, die das so vorweisen kann. Und der VfB Stuttgart hat tatsächlich jedes Auswärtsspiel an einem Sonntag verloren. 2:0 Heidenheim, 3:0 Bayern München, 3:1 Gladbach, 2:1 Bremen. Das sind ganze 4 der 7 Saisonniederlagen. Gepunktet wurde nur in Heimspielen. 1:1 Leverkusen, 3:1 Mainz, 3:3 Heidenheim. Umso besser also, dass in den 4 restlichen Bundesligaspielen kein Sonntagsspiel mehr ansteht. Die erste Pleite nach 11 ungeschlagenen Spielen. Chris Führig stand das erste Mal in dieser Saison nicht in der Startelf, kam aber in Bremen noch zu seinem 100. Pflichtspieleinsatz im VfB-Trikot. Dennis Undav traf zum Anschluss. Damit stehen Guirassy und Undav nun bei 25 und 17 Saisontoren. Dass zwei Stuttgarter mindestens 17 Treffer auf dem Konto haben, gab es bisher nur einmal. 1996, 1997 waren es Bobic und Elber mit 19 und 17 Toren. Beide sind auch am nächsten eingestellten Rekord beteiligt. Und das 2:1 war nämlich auch das 49. Saisontor des Trios Guirassy, Undav und Führig. Den Torrekord stellten Bobic, Balakov und Elber ebenfalls 1996, 97 auf. Beide Rekorde dürfen noch übertroffen werden. Am Sonntag fehlte es aber in genug offensiver Durchschlagskraft, um Zählbares vom SVW mitzunehmen. Ab in die Daten der Bundesliga, zuerst Bremen, dann der VfB. Expected Goals 1,49 zu 2,53 pro Stuttgart. Nach Anastat.com waren es sogar 1,41 zu 3,32. Torschüsse 2:5, beide der Bremer also drin. Ballbesitz 36% zu 64%. Pässe 304 zu 734, 5 höchster Wert des VfB in dieser Saison. Passquote 82% zu 89%. Laufdistanz 117,3 zu 116,3 Kilometer. Sprints 223 zu 226. Hohe Werte gab es in den gewonnenen Zweikämpfen. 113 bei Bremen, dritthöchster Wert der VfB-Gegner dieser Saison, zu 117 beim VfB, vierthöchster Wert. 1:7 Ecken und 11:10 begangene Fouls. Trotzdem bleiben die Schwaben auf Platz 3 mit 6 Punkten Vorsprung und einem besseren Torverhältnis auf Platz 5. Das mit der im Schnitt jüngsten Startelf der Bundesliga, 25 Jahre genau. Das vorläufige Ergebnis der bisherigen Saison bleibt auch weiterhin hoch verdient. Nach den Expected Points haben die Schwaben nur 0,54 Punkte mehr geholt, als zu erwarten war. Der kommende Gegner Leverkusen steht bei Anderstedt bei ganzen 12,55 mehr Punkten, als zu erwarten war.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Die Lage der Liga, meine Damen und Herren, die ist leicht verändert im Vergleich zur Vorwoche. Der VfB Stuttgart hat etwas mehr Rückstand auf die Bayern, nämlich 3 Punkte, hat 4 Punkte vor auf Leipzig und 6 auf den BVB, ist immer noch Tabellendritter. Und bei aller, sag ich mal, Champions League Arithmetik, die Ende letzter Woche auch unser Handeln bestimmt hat, ich glaube, der Zug nach ganz vorne ist abgefahren, Christian.
Wie er grinst. So, ich fühle mich jetzt gerade hier so ein bisschen wie Jörg Schönborn, der an so Wahlsendungen am Abend dann in der ARD von Gewinnen und Verlusten spricht. Also es hat sich ein bisschen was getan am vergangenen Wochenende zum Nachteil des VfB. Natürlich durch die Niederlage in Bremen. Die Bayern haben hoch gewonnen bei Union, sind dementsprechend auf 3 Punkte weggezogen, haben auch das deutlich bessere Torverhältnis als der VfB, das muss man auch sagen. Also de facto sind es 3 Punkte plus das Torverhältnis. Hinten allerdings auf Platz 4 und 5, da haben die Mannschaften auch gepunktet, allerdings unterschiedlich. Die Leipziger kurz vor Schluss noch 2:1 gewonnen in Heidenheim und sind somit auf 4 Punkte rangerückt an den VfB. Das Torverhältnis ist da einigermaßen vergleichbar zwischen Leipzig und dem VfB. Leipzig gerade noch einen Tick besser, aber das kann sich alles noch ein bisschen einpendeln. Die Dortmunder ihres Zeichens, die sind am Sonntagabend Opfer des Bayer-Irrsinns geworden, haben in der 98. noch das 1:1 hinnehmen müssen und somit nur einen Punkt gut gemacht auf den VfB. Der Rückstand der Dortmunder auf den VfB beträgt also momentan 6 Punkte und das Torverhältnis, denn da muss man sagen, so schlecht das Torverhältnis des VfB im Vergleich zu den Bayern ist, umso besser ist es im Vergleich vom VfB auf die Dortmunder, denn das ist quasi ein zusätzlicher Punkt, also 6 Punkte plus Torverhältnis gerade der Vorsprung des VfB auf die Dortmunder.
Ich habe mir jedenfalls ein schönes Familienwochenende verdient mit diesem Spiel. Ja? In dem Moment des Dortmunder Tores und mit dem Blick auf die Restspielzeit habe ich einfach alles, was ich noch auf meinem Wettkonto hatte, auf Ausgleich Leverkusen gesetzt.
Ach komm, ich habe ja in der vergangenen Woche gesagt, Bayer Leverkusen, das werden keine Invincibles. Und ich muss an der Stelle sagen, ich hatte am Sonntagabend auch schon die WhatsApp-Nachricht an dich abschussbereit. Ich musste sie nur noch schicken und dich fragen, wo gehen wir hin, was gibt's zu essen und wie viel darf es denn kosten? Und dann kam eben Josip Stanišić und hat mir das dann doch wieder alles zunichte gemacht.
Ich habe eher, glaube ich, im Nachgang des Spiels, ihr kennt doch sicherlich Archie Rinthat, oder Tat, der ist ein Reporter von ESPN und macht die, sag ich mal, für den US- und oder englischsprachigen Broadcast macht er oft die vielen Interviews. Und er hat dann natürlich beim Topspiel auch den Xabi Alonso gehabt nach dem Spiel. Und der Mann, der ist nicht nur, fällt nicht nur dadurch auf, dass er echt sehr auffällige Klamotten immer trägt, sondern eben auch, dass er sehr gute Interviews macht, zumindest es schafft, mit einem Mix aus Nähe und guten Fragen dann doch sehr viel rauszulocken aus den Protagonisten, die da offensichtlich auch gerne stehen bei ihm.
Hat er auch Fußball gespielt wie Patrick Wasserzieher?
Nein, aber lässt sich bestimmt auch im Kaffee bringen wie Patrick Wasserzieher. Er hat von Alonso gesagt bekommen, und das fand ich dann schon interessant, dass die eben schon ganz genau wissen, was sie alles noch erreichen können. Und für sie es eigentlich die nächste Challenge ist, jetzt nach dem Titel, den sie schon haben, genau das zu erreichen, nämlich Invincibles zu werden. Ja? Und das nicht nur in einem Wettbewerb, sondern im Idealfall in drei Wettbewerben. Und dadurch eine Legacy, eine Hinterlassenschaft, einen Legendenstatus zu erhalten, der ihn wahrscheinlich in den Zeiten, in denen wir beide noch über Fußball berichten, nicht mehr genommen werden kann, weil das ist schon heftig. Also wenn du es schaffst, drei Titel in der Saison zu gewinnen und in allen drei Wettbewerben ungeschlagen zu bleiben, das bei allem Respekt auch vor den ganz großen Namen in diesem Geschäft, das ist, das kommt einfach nur alle 50 Jahre vor. So, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Auch bei aller Qualität, die Real Madrid und Manchester City und Bayern München und sonst was haben. Aber das machst du nicht einfach mal so kurz wieder ein, zwei Jahre später nochmal.
Lage der Liga, ganz wichtig vor dem Hintergrund. Am kommenden Spieltag, wenn der VfB am Abend, also in Leverkusen, spielt, dann spielen vorher schon um 15:30 RB Leipzig gegen Borussia Dortmund direkt gegeneinander. Und ich glaube, das läuft dem VfB auch schon sehr rein, dass dieses Spiel an diesem Spieltag stattfinden wird. Und ich habe auch dieses Spiel natürlich wie so oft durch den Tabellenrechner gejagt. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wie es ausgeht, ist eigentlich völlig egal. Wahrscheinlich wäre ein Remis schon ideal in dem Spiel, aber man muss sagen, wie auch immer das Spiel ausgeht, wenn es ein Leipziger Sieg wird, wovon ich übrigens ausgehe, ich bin der Meinung, dass Leipzig dieses Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund gewinnt, dann rücken die eben bis auf einen Punkt schlechtestenfalls an dich ran, wenn du in Leverkusen verlieren solltest. Dann ist der Vorsprung auf Dortmund aber weiterhin eben 6 Punkte plus Torverhältnis. Wenn die Dortmunder gewinnen, dann rücken die zwar näher ran, aber Leipzig bleibt auch mindestens 4 Punkte hinten dran. Also wie auch immer, es ist einfach gut, dass dieses Spiel jetzt an diesem Wochenende stattfindet, weil es dem VfB im Vorfeld des Leverkusen-Spiels einfach so ein Stück weit einen doppelten Boden gibt. Es kann tabellarisch eigentlich nicht viel passieren, außer ein paar Punkteverschiebungen. Aber du gehst in die letzten drei Spiele auf jeden Fall mit einem ordentlichen Vorsprung, auf jeden Fall auf Platz 5. Wie gesagt, für den aus meiner Sicht wahrscheinlichen Fall, dass Leipzig gewinnt, kann es sein, dass vielleicht 3 und 4 sich ein bisschen zusammenknubbelt. Aber viel hat der VfB Stuttgart tabellarisch an diesem Wochenende nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist eine große Chance mit Blick eben auf das kommende Wochenende. Ganz kurzer Schwenk vielleicht noch, Philipp, an der Stelle. Blick auf den Abstiegskampf. Bremen ist jetzt da wohl raus nach dem Sieg am Sonntag, ne?
Ja, die dürften jetzt nichts mehr damit zu tun haben, haben mich eindrucksvoll widerlegt, weil ich eben ja, wie gesagt, darauf abhob, dass es da hinten und vorne nicht stimmt, und das Gegenteil haben sie bewiesen.
Ganz bitteres Wochenende für Köln. Ich glaube, wenn du zu Hause gegen Darmstadt verlierst, da gehen dann da so langsam die Lichter aus. Kommenden Wochenende Mainz gegen Köln, direktes Duell, Wahnsinn, ne?
Also ich sage mal so, wenn an einem Standort wie Köln in der 75. die Ränge leer werden, außer Hintertor heim, dann hast du ein Problem, ja?
Man muss an der Stelle dann vielleicht eben das auch nochmal erwähnen, auch für alle da draußen. Stichwort Demut, man muss sich das einfach nochmal zu Gemüte führen. Wir standen vor einem Jahr hier, es war nicht klar, in welcher Klasse der VfB in der nächsten Saison spielen würde, ob er es möglicherweise noch in die Relegation schafft oder nicht oder direkt absteigt. Und allein vor dem Hintergrund sollte man, denke ich, das auch alles betrachten und vielleicht auch, weiß nicht, auch uns beiden dann vielleicht auch mal nachsehen, wenn es vielleicht auch im Podcast manchmal so klingt, als würden wir abheben, wenn der VfB 11 Spiele hintereinander nicht verliert. Es ist einfach ein Hoch und man darf einfach nicht vergessen, wo man herkommt. Und ich glaube, nicht nur wir beide hier in unserer Aufnahmekabine, sondern auch alle Fans draußen sind einfach froh, dass der VfB nicht involviert ist in so ein Abstiegsendspiel, wie es jetzt am Sonntagabend steigt zwischen Mainz und Köln. Das ist doch eine ganz, ganz andere Situation und deswegen auch aufgrund deswegen einfach nochmal den Kontext sich da ein bisschen reinholen und überlegen, wie gut es eigentlich gerade ist für die VfB-Seele, die momentane Situation.
Lass uns einen Knopf dran machen. Ja. Lass uns auf das NLZ und seine Nachrichten blicken. Da gibt's diese Woche einen schönen kleinen Schwerpunkt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
4:3 gegen den TSV Steinbach-Haiger. Das ist das nackte Ergebnis des VfL Stuttgart 2 vom Wochenende. Ergebnis mal hin, mal her. Aber das, was die Jungs da gezeigt haben von Markus Fiedler, hätte ihnen, glaube ich, nicht jeder zugetraut. Ja, ein wunderbarer Comeback-Sieg, der tut gut, gerade in so einer Woche vor dem Stadtderby. Dreimal Dejan Gallien, der seine Torquote jetzt, glaube ich, auf 20 hochgeschraubt hat in dieser Regionalliga-Saison. Und mich besonders gefreut hat das Tor von Jordan Meyer. War eine schöne Gurke, irgendwie an Freund und Feind vorbeigehoppelt, flach unten rein, aber einfach ein Zeichen dafür, dass Jordan mal wieder zurück ist, ja, nach seiner x-ten Leidenszeit. Gutes Spiel gemacht, sich selbst belohnt mit einem Tor und das hat mich beim Blick auf die Statistik am Wochenende wirklich besonders gefreut. Ich habe das Tor auch gesehen. Ihr seht ja bei dem Jung und Wild Instagram-Kanal beispielsweise auch regelmäßig die NLZ-Treffer vom Wochenende. Da ist es natürlich mit dabei und es scheint so, als sei die Mannschaft von Markus Fiedler rechtzeitig vor dem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers ganz gut drauf.
Da schau her, haben wir in der vergangenen Woche noch gemeint, ja, das war es vermutlich mit dem Kampf und dem Aufstieg.
Dabei bleibe ich auch. Ich glaube nicht, dass sie wirklich ein ernsthaftes Wort ganz, ganz oben mitreden können noch. Ich glaube es einfach nicht. Aber
rein rechnerisch ist es noch drin.
Natürlich.
Also jetzt zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass Hoffenheim 2 und die Kickers beide verloren haben. Ne? Du hast jetzt 4 Punkte Rückstand auf die Kickers, du hast 2 Punkte Rückstand auf Hoffenheim 2 und du spielst gegen beide noch an den letzten Spieltagen. Also das ist schon echt eine coole Situation, ehrlich gesagt, aus VfB-Sicht.
Natürlich, das ist ja logisch. Ich nenne es, also es ist einfach gefühlig, es kommt wirklich aus der Bauchgegend. Ich glaube einfach nicht daran. Würde mich natürlich freuen, ja, wenn sie es schaffen, denn die dritte Liga ist einfach, also ich erinnere mich da gern noch an Zeiten früher zurück, an die beide Mannschaften noch da gespielt haben, ja, also Kickers und VfB 2. Das waren eine gute Zeit. Ja, das war hier, da war hier jede Woche was los, ja, mit tollen Mannschaften, mit tollen Spielen, ob das die ganzen Truppen aus dem Osten der Republik sind oder ob es, keine Ahnung, 60, nächstes Jahr wird Aachen wieder dabei sein, Alemannia Aachen, auch eine Hausnummer, ja. Das sind tolle, schöne Spiele gegen Traditionsclubs und das hilft für die Entwicklung junger Spieler deutlich mehr weiter als 4:3 gegen Steinbach-Haiger oder Barling mit oder ohne Haar. Also bei allem, ohne despektierlich zu sein, aber das ist einfach so. Ja. Die Nachwuchsspieler des VfL Stuttgart 2 könnten sich besser entwickeln, hätten sie derlei Gegner, anstatt eben jetzt gegen die spielen zu müssen, gegen die sie aktuell spielen. Logisch.
Na bitte, und ich glaube, das ist genau der Spirit, mit dem du da jetzt rangehen kannst. Du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren, du kannst aber den beiden anderen noch in die Suppe spucken. Das macht ja auch wahnsinnigen Spaß, muss ja sagen. Eine viel bessere Situation aus Sportlersicht gibt's ja da gar nicht.
Ist doch ganz klar, ja. Und bei den Blauen, da ist die Stimmungslage etwas anders. Und deswegen hören wir mal, was unser Kickers-Experte, der Jürgen Frey, zu sagen hat vor der Partie.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Es ist ein Stadtduell, es ist ein Prestigeduell. Und auch wenn es für die Stuttgarter Kickers nur gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart geht, ist der Reiz immer groß. Es ist sogar noch mehr Spannung drin durch die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes. Die Kickers haben 1-3 verloren beim FSV Frankfurt, haben die große Chance verpasst, sich gegenüber dem schärfsten Verfolger der TSG Hoffenheim 2 auf 5 Punkte abzusetzen. Und der VfB 2 hat den TSV Steinbach-Heiger mit 4-3 geschlagen und ist dadurch auf 4 Punkten an den Kickers dran. Die Ausgangslage ist klar, die Kickers können mit einem Sieg den VfB abhängen, wären auf 7 Punkte weg. Wenn der VfB 2 gewinnt, sind sie plötzlich auf 1 Punkt an den Blauen dran, haben am letzten Spieltag noch die TSG Hoffenheim 2 zu Hause. Also es wäre dann wirklich wieder alles drin. Die Spannung ist groß und es wäre verwunderlich, wenn der Zuschauerrekord aus dem Hinspiel nicht geknackt werden würde. Damals im Oktober beim formalen Heimspiel des VfB 2 waren 9.050 Zuschauer ins Gazi-Stadion auf der Waldau geströmt. Jetzt beim Heimspiel der Kickers waren Mitte der Woche bereits rund 7.700 Tickets weg. Ja, die Ausgangsposition haben wir beschrieben. Der VfB gewann zuletzt 4-3 gegen Steinbach. Trotzdem war der Trainer Markus Fiedler nicht rundum zufrieden. Nach der 4-1-Führung hätte man den Vorsprung fast noch leichtfertig aus der Hand gegeben, musste sich dann zum 4-3-Sieg, den musste man über die Ziellinie retten und zittern. Dank Dejan Gallien, der einen Dreierpack schnürte, hat es also gereicht zum Sieg. Der Junge hat inzwischen 19 Saisontreffer auf dem Konto, ist ganz besonders heiß natürlich auch auf das Duell bei den Kickers. Er hat eine blaue Vergangenheit, spielte in der U10 bis zur U15 für die Stuttgarter Kickers, ehe er dann seinen Weg über die NLZs von Hoffenheim, Karlsruhe und dann bei Werder Bremen nahm und dann wieder zurückkam zum VfB. Ja, die Kickers, wie erwähnt, sie haben die Chance verpasst am Wochenende beim FSV Frankfurt. Die große Frage wird sein, wie schütteln sie diese Enttäuschung aus den Ärmeln? Wie regenerieren sie sich? Wie kommen sie wieder zu Kräften? Denn zuletzt war der Tank bei den Blauen leer. Sie müssen immer an ihre Grenze gehen, wenn sie gewinnen wollen. Sie müssen läuferisch alles geben, um einfach erfolgreich zu sein. Und es wird die Frage sein, wie sie in dieser Woche mit der Enttäuschung umgehen. Ob sie einfach wieder sagen, selbstbewusst, wir sind als Aufsteiger eben immer noch 2 Punkte vorne. Wir sind Tabellenführer, wir sind das einzige Team der Liga, das den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen kann. Was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, der Dejan Gallien hat eine Kickers-Vergangenheit. Der Lukas Kiefer auf Seiten der Kickers war beim VfB 12 Jahre insgesamt, hat seinen größten Erfolg gefeiert mit der U17, die deutsche Meisterschaft unter Trainer Marc Kienle seinerzeit. Dann gibt es beim VfB noch den Co-Trainer Oliver Barth. Er hat früher bei den Kickers gespielt. Er kam damals aus Fellbach. Der Ex-Kickers-Profi Bernd Schindler hat ihn empfohlen für die Kickers. Er hat seinen Weg gemacht im Trainerbereich. Und ja, das sind die speziellen Reize, die es noch am Rande gibt. Und ich glaube, auf jeden Fall am Samstag, es können sich die Stuttgarter Fußballfreunde auf ein tolles Fußballfest freuen. Das Wetter wird mitspielen und die Spannung, die Brisanz, die dieses kleine Stadtderby mit sich bringt, ist allen Ehren wert. Zur personellen Situation wäre noch zu sagen, dass bei den Stuttgarter Kickers Niklas Kolbe wegen seiner Oberschenkelverletzung weiterhin ausfallen wird. Dafür kehrt Paul Polauke wieder zurück. Er hat seine Rotsperre aus dem WFV-Pokalspiel gegen den SSV Ulm 1846 in Frankfurt abgebrummt. Und beim VfB, da steht noch ein Fragezeichen hinter Kapitän Dominik Notnagel. Er fehlt zuletzt gegen Steinbach wegen eines kleinen Eingriffes. Bei ihm muss man also noch abwarten, ob er in der Innenverteidigung bei den Kickers zum Einsatz kommen kann. Ansonsten stehen natürlich die üblichen Fragezeichen beim VfB 2 hinter den Spielern, die möglicherweise im Kader der ersten Mannschaft stehen, die ja bekanntlich dann am Samstag um 18.30 Uhr bei Bayer Leverkusen spielen.
Das war unser geschätzter Kollege Jürgen Frey, ist auch schon ein paar Mal zu Gast gewesen bei uns im Podcast. Vielleicht der größte Experte hier bei uns im Haus rund um Nachwuchsfußball, Amateurfußball und auch rund um die Stuttgarter Kickers. Ich glaube, das hat man auch gehört. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt natürlich für euch der große Hinweis. Solltet ihr am Samstag um 14 Uhr nicht in der Lage sein, das Waldau-Stadion aufzusuchen, vielleicht weil ihr Familientermine habt oder weil ihr gerade auf dem Weg nach Leverkusen seid, aber natürlich nicht auf dem Fahrersitz, ist ja klar, dann könnt ihr bei uns das Stadtderby VfB 2 bei den Stuttgarter Kickers, nominell sind die Kickers die Heimmannschaft an diesem Samstag, bei uns im Livestream sehen. Das geht ganz einfach. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Den könnt ihr draufklicken und dann eben bei uns entsprechend ein Abo abschließen, mit dem ihr dann die Partie verfolgen könnt. Wie gesagt, wir packen euch alle Infos dazu rein und hoffen natürlich, Philipp, das ist auch in deinem Interesse, dass das Stadion ausverkauft sein wird am Samstag, aber dass trotzdem alle, die das Spiel gerne schauen würden, aber eben nicht in der Lage sind, vor Ort zu sein, eben die Chance haben, diese Begegnung sich anzugucken, weil Stadtderby ist eben auch immer noch was ganz Besonderes.
Aber bitte erst dann, wenn das Stadion ausverkauft ist. Ich glaube, 6.500 Karten sind weg jetzt schon im Vorfeld. Dienstag, wir nehmen ausnahmsweise mal am Dienstag auf. Und da gehen natürlich noch ein paar rein. Ja, und genau darauf freue ich mich ehrlich, dass es mal wieder so ein Spiel wird, also dass der Rahmen dem Spiel gerecht wird, ja?
Ja, und ich glaube, Philipp, ich meine, du und ich, wir beide gehören ja schon zu den älteren Kalibern oder Semestern, nenn's wie du es möchtest. Derbys zwischen dem VfB 2 und den Kickers, das ist schon was ganz Besonderes, ne?
Ja, also ich kann mich da noch an wirklich tolle Spiele erinnern, die mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlugen, wo es hochherging, wo zu Drittliga-Zeiten damals jedes Mal die Hütte voll war oder sehr voll zumindest, aber eben auch wenn man das vielleicht aus Fanlagersicht weniger gern hört oder sich nicht vorstellen kann, damals herrschte auch unter den Mannschaften ein reger Austausch. Es war nicht so, dass die jetzt dreimal die Woche miteinander saufen gegangen sind, aber das war schon auch waren Berührungspunkte da, die vielleicht häufiger dann noch zutage getreten sind, als es dieser Tage der Fall ist, ja. Oder auch natürlich Spielerkarrieren, die den einen oder anderen Weg genommen haben. Man denke nur an Marc Stein, der jetzt der sportliche Leiter für den VfB 2 seine letzten Spiele gemacht, ja.
Oder ganz früher Klinsmann und Co., ne?
Ja, aber auch, also, keine Ahnung, ich habe die Tage beim U19 Stadtderby mit Enzo Marchese mich länger unterhalten, ja, der langjährige Kickers-Kapitän, jetzt Marketing-Mann da oben, und der hat natürlich auch noch die eine oder andere schöne Anekdote gehabt, die er aus diesen Zeiten erzählen konnte. Unter anderem hat er eine erzählt, die mich tatsächlich betroffen hat. Es gab nämlich mal ein Spiel, Drittliga-Zeiten, das war das Stadtderby in der Woche, nachdem der VfB 2 den KSC vor voller Cannstatter Kurve, 20.000 Leute, den KSC mit 2:0 geschlagen hat. Ja.
Damals übrigens noch der junge Hakan Çalhanoğlu beim KSC auf dem Platz.
Zum Beispiel, ja, VfB-Kapitän Tobi Rathgeb, der da nachher noch gesagt hat, was Trikottausch, als ob ich mit den Karlsruhern ins Trikot tauschen würde und so weiter, ja. Und dann war eben die Woche drauf das Stadtderby. Ich habe damals als freier Journalist gearbeitet und habe unter anderem eine Drittliga-Fußball-Kolumne geschrieben, die sich eben an Kickers und VfB 2 oder um Kickers und VfB 2 gedreht hat, Woche für Woche. Und sagen wir mal so, die waren ein bisschen... Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber egal. Die war ein bisschen, sag ich mal, drüber, um es freundlich zu formulieren. Also der Kommentar hat hier und da vielleicht mal gewisse journalistische Grundsätze vermissen lassen.
Also Mario Basler-Style.
So ein bisschen. Jedenfalls wurde er abgedruckt. Ja, mit der Konsequenz, dass unter anderem der damalige Kickers-Trainer Dirk Schuster mich angerufen hat, mich einfach 10 Minuten lang am Telefon herbeleidigt hat. Der damalige Kickers-Pressechef hat mir meine Arbeitsakkreditierung für die Restsaison für die Kickers entzogen. Und sowohl Dirk Schuster, der mich beleidigt hat, als auch VfB2-Trainer Jürgen Kramny, beide haben diese, das haben wir wirklich von Enzo Marchese und Tobi Rathke bestätigt, beide haben diese Kolumne auf A3 ausgedruckt, an die Kabinentür geballert, hingepinnt, so von wegen, lest euch das durch, dann wisst ihr, um was es geht in diesem Spiel. Konsequenz, die Kickers gewinnen 4:1 und ich habe nie wieder so eine Kolumne geschrieben. Ja. Also zumindest keine mehr, die so weit drüber war auf jeden Fall.
Ach, Philipp Meisel, starke Geschichte. Ganz großartig. Ich glaube, kann man diese Kolumne eigentlich noch irgendwo lesen?
Nein, habe ich dafür gesorgt. Habe ich dafür gesorgt, dass die, ich habe sie sogar, ganz ehrlich, okay, es könnte noch eine Festplatte zu Hause geben, wo sie vielleicht, aber nein, ich habe sie eigentlich überall weg verschwinden lassen, eliminiert, weggekratzt, wo es sein kann. Also außer jemand hat noch dieses Printerzeugnis von damals aufgehoben, dann möglicherweise, aber
ja. Das ist wirklich eine von so vielen Geschichten. Ich glaube, jeder, der sich in Stuttgart für Fußball interessiert, hat ganz viele Erinnerungen und Verbindungen an eben dieses Derby VfB gegen Kickers. Ich meine, ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal, ich glaube sogar in der allerersten Folge erzählt. Ohne die Kickers wäre ich gar nicht zu diesem Fußballfreak geworden, der ich heute bin. Damals Saison 91, 92, die Kickers auch in der Bundesliga, VfB Meistersaison am Ende. Meine Mutter, die in der Supermarktkette ihres Vertrauens eine Dauerkarte für die Kickers in der Bundesliga auf der Haupttribüne im Neckarstadion gewonnen hat, wo sie ja dann in der Bundesliga gespielt haben. Und ich dann eben mit meinem Papa zu den Kickers in der Bundesliga, zu den Heimspielen gefahren. Der hat wahrscheinlich gedacht, na gut, jetzt gehe ich ein bisschen wie bei Fever Pitch von Nick Hornby, absolute Leseempfehlung übrigens. Jetzt gehe ich einmal mit dem Kleinen ins Stadion und dann ist gut, dann hat er das auch mal gesehen und dann ist Ruhe. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass der kleine Christian plötzlich alle zwei Wochen ins Stadion gehen wollte, weil er völlig fasziniert war vom Neckarstadion, von allem drum und dran. Naja, und dann kam irgendwann das Derby VfB gegen die Kickers in der Bundesliga und dann habe ich mich einfach in diese rote Farbe verknallt. Anders kann man es nicht sagen. Und trotzdem ist es bei mir dann eben einfach so, dass die Kickers auch ein ganz wesentlicher Bestandteil zu meinem heutigen Dasein sind. Ne? Ohne die Kickers wäre ich nicht zum Fußballfan geworden, hätte ich nicht angefangen, mich für den VfB zu interessieren und würde jetzt wahrscheinlich auch nicht hier stehen. Deswegen verfolge ich auch immer noch ganz genau, was die Kickers machen und muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass sie endlich da mal aus dieser Oberliga raus sind und irgendwie gegen Oberachern und Neckarsulm rumtuckern. Ja, und auch dieses Flair im Waldau-Stadion ist schon auch was ganz Besonderes. Ne? Also ich erinnere mich da auch an frühere Regionalliga-Duelle. Einmal unter der Woche gab es da ein Derby und da ist der Stern eines gewissen Adam Salay aufgegangen, der da ein Tor geschossen hat für den VfB 2.
Und ist danach zu Real Madrid gewechselt.
Genau, und danach zu Real Madrid gewechselt ist, wie sich's halt für jemanden gehört, der gegen die Kickers trifft. Und dieser Soloy ist dann wie so ein Berserker fast auf den Zaun geklettert, hat sich auf das VfB-Wappen gehauen, hat sich richtig abfeiern lassen. Das war, glaube ich, für ihn ein ganz, ganz wichtiges Tor. Hat die VfB-Fans da die Hintertortribüne richtig mitgenommen. Also das ist auch noch so ein Spiel gewesen, an das ich mich erinnere. Ist auch schon eine Weile her. Das war dann eben noch VfB 2 gegen die Kickers in der damaligen Regionalliga. Ja, also wie gesagt, VfB gegen die Kickers, immer schon ein ganz besonderes Spiel mit einem ganz besonderen Flair. Wir haben es vorher von Jürgen gehört. Die Kickers würden natürlich schon gerne aufsteigen. Wenn es nach mir geht, hätte ich auch kein Problem damit, wenn es dieses Derby in der nächsten Saison nochmal gibt. Aber wie auch immer, jetzt sollte man sich dann einfach darauf freuen, dass dieses Spiel hier nochmal stattfindet am Samstag 14 Uhr auf der Waldau.
Ja, die Stadt braucht dieses Spiel. Die Stadt braucht auch braucht starke Kickers. Deswegen wäre mir es ehrlich gesagt lieber, sie würden aufsteigen. Ja? Weil ich ehrlich gesagt zu meine Sorge habe, ob sie nochmal dann dahin kommen, so schnell. Ja? Weil da gehört schon ein bisschen Substanz dazu und so ein Durchmarsch. Der kann dich tragen. Schau nur Elversberg an. Ja? Elversberg mit übrigens Ex-Kickers-Trainer Horst Steffen. Ja?
Oder die Ulmer.
Bestes Beispiel Ulm. Ja, super. Wahnsinn. Und das traue ich den Blauen auch zu. Was ich ihnen weniger zutraue, ist nochmal dann sich zu schütteln und dann nochmal komplett anzugreifen. Wir werden sehen. Aber jetzt freue ich mich auf ein Spiel, wo es auch noch ein paar offene Rechnungen gibt. Dejan Gallien habe ich beispielsweise getroffen vor ein paar Wochen, mit ihm eine Geschichte gemacht und gesagt, gibt es noch so ein Spiel, das du so ein bisschen besonders auf der Rechnung hast? Ja, natürlich, klar, Kickers. Ich meine, er hat früher dort in der Jugend gespielt, ist dort quasi vom Jugendspieler groß geworden dann und hat natürlich das Hinspiel im Kopf, wo der VfB 2 nicht gut war, zu Recht auch verloren hat und jetzt sind die umgekehrten Vorzeichen so ein bisschen da, zumindest was die Leistung angeht. Also der VfB scheint mit dem 4-3 im Rücken richtig gut drauf zu sein. Die Kickers müssen sich vielleicht die Frage gefallen lassen, auch ob dieses Zwischenhoch, das es da gab, die letzten anderthalb, zwei Wochen noch vielleicht eher ein laues Lüftchen ist.
Und der VfB ist auch bekannt dafür, Rechnungen gerne begleichen zu wollen. Also wir erinnern an das 1:8 in der Hinrunde gegen den FC Homburg. Das wurde dann auch wettgemacht jetzt in der Rückrunde. Und wir hatten ja Markus Fiedler vor dem Restrundenstart bei uns im Podcast-Start. Wir haben ihn auch auf das Derby gegen die Kickers angesprochen. Da hat er sich jetzt nicht so sehr in die Karten schauen lassen, hat das zumindest verbal nicht artikuliert. Aber wir haben es an seinem Gesichtsausdruck gesehen. Dieses Spiel hat er sich vorgenommen und er will dieses Spiel unbedingt gewinnen und die Scharte aus dem Hinspiel ausmerzen.
Wir werden nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen. Jetzt blicken wir auf die U19, da ging es nämlich auch Weiß-Rot gegen Blau am Wochenende zur Sache. 1:0 gegen den KSC, starkes Spiel von Nico Willig und seiner Mannschaft mit dem Lucky Punch hinten raus. Und die nächste Aufgabe ist auch wieder Weiß-Rot gegen Blau-Weiß in dem Fall. TSV 1860 München kommt am Samstag auf die Anlage. 13 Uhr macht er seine Aufwartung. Davor geht's noch am Mittwochabend wieder mal vor Redaktionsschluss dieser Sendung im WV-Pokal gegen den ersten FC Heidenheim.
Auch da gibt's eine Rechnung zu begleichen, ne?
Richtig, wobei sie die eigentlich schon in dieser Saison beglichen haben, plus in den guten Junior Cup gespielt, wo die Heidenheimer auch erstmals dabei waren und gar kein Land gesehen haben. Aber dennoch ist es ein Spiel, wo ich weiß, Nico Willig und seine Jungs, die werden darauf heiß sein, wollen den Finaleinzug und dann müssen wir halt Heidenheim schlagen.
Also Rechnung begleichen, das ist schon so ein Thema zuletzt beim VfB, ne? Wir haben nachher noch das Spiel gegen Leverkusen, wir hatten die U21, Homburg Kickers, die U19 und?
Bei der U17 und ihrem neuen Trainer Jungwirth gegen den KSC.
Genau, denn auch da gab es eine Rechnung zu begleichen und wie der VfB das gemacht hat, 5:0 zu Hause gegen den KSC gewonnen.
Also ich kann euch in dem Zusammenhang, ich habe es glaube ich im Saisonverlauf schon ein, zwei Mal gesagt, merkt euch bitte den Namen Tuncay Dona. Ja, der Typ, also puh, das ist eine Rakete, auch Ex-Kickersmann übrigens, auch nicht so lange beim VfB bisher, glaube ich, ist sein zweites Jahr und trifft weiter nach Belieben, weiter macht er wahrscheinlich an diesem Samstag 13 Uhr auswärts beim FC Bayern München.
Letztes Spiel der Runde?
Letztes Spiel der Runde, genau.
Noch lange nicht das letzte Spiel der Runde, fand am vergangenen Wochenende für die VfB-Frauen statt. Und wie das gelaufen ist, das haben wie immer unsere Kollegen von der Hafenbahnstraße.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Die Konkurrenz um den Aufstieg hatte bereits am frühen Mittag vorgelegt. Und somit waren unsere Frauen unter Zugzwang. Diesen Druck hielten sie zum Glück stand. Leonie Kopp war dabei die herausragende Akteurin am vergangenen Sonntag beim 5:1 Heimsieg gegen den Tabellenfünften aus dem badischen Neckarau. Dabei erzielte sie zwei sehenswerte Tore selbst und legte ihren Mitspielerinnen Islacker und Spengler jeweils noch eins auf. In einem über weite Strecken einseitigen Spiel schafften es die VfB-Frauen mit fortschreitender Spieldauer immer besser zu nennenswerten Chancen zu kommen. Leider startete das Spiel jedoch mit einem Schreckmoment in der 10. Minute, als Mittelfeldakteurin Chiara Marciniak nur mit einem Foulspiel im Strafraum gestoppt werden konnte. Warum es hierfür keinen Strafstoß gab, bleibt das Geheimnis der Schiedsrichterin. Viel schwerer wiegt aber die erneute Verletzung von Kiki. Sie konnte die Partie nicht fortsetzen. Eine genaue Diagnose liegt aktuell noch nicht vor. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass sie zumindest für das kommende Spiel in Hegau ausfallen wird. Nach 21 Minuten schlug dann Leonie Kopp zum ersten Mal zu und legte nach dem zwischenzeitlichen 2:0 von Islacker in der 37. nach. Noch fast in den Torjubel der VfB-Brustring-Frauen hinein gelang dem Gegner der Ehrentreffer. In der zweiten Halbzeit war es dann die Doppelpackerin Jana Spengler, die auf 5:1 stellte. Einige Chancen blieben noch ungenutzt. Hervorzuheben ist dabei vielleicht noch eine Szene mit Jana Bäuschlein. Auch sie wurde im Strafraum elfmeterreif kontaktet, blieb aber anstatt sich fallen zu lassen aufrecht, kam allerdings dann nicht zum Torerfolg. Schade, dass Schiedsrichter solche Szenen dann häufig nicht objektiv bewerten und trotzdem auf den Punkt zeigen. So blieb es beim hochverdienten Heimsieg. Am kommenden Sonntag geht das Aufstiegsrennen weiter. Die VfB-Frauen reisen dabei Richtung Bodensee und treffen auf den FV Hegau. Der SC Sand 2 spielt beim FV Niefern. Es bleibt also spannend. Für den Freitag wird es auch für viele Nachwuchskickerinnen spannend, die sich beim VfB zum ersten Mal zeigen dürfen. 80 Mädels nehmen teil am Probetraining, das für die Jahrgänge 2008 bis 2011 ausgeschrieben war. Diese enorme Zahl deutet in etwa darauf hin, welche Strahlkraft der VfB auch bereits im Frauen- und Mädchenfußball entwickelt. Eine Spielerin mit sehr hoher Strahlkraft hängt zum Ende der Saison ihre Profi-Kickstiefel an den Nagel. VfB-Riesenfan und ehemalige Nationalspielerin Leonie Meyer beendet ihr Bundesliga-Engagement in Hoffenheim. Vielleicht hängt sie ja noch eine Saison in ihrem geliebten Brustring in der Regionalliga dran. Wer weiß.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Das Beste am kommenden Wochenende ist die Ansetzung des Bundesligaspieltags. Der Gegner vielleicht nicht unbedingt, Bayer Leverkusen ist eine schwere Nuss, die es zu knacken gilt, aber die Ansetzung Samstag 18:30, die ist zumindest aus VfB-Sicht statistisch ziemlich cool, Philipp.
Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, bisher ungeschlagen in dieser Saison, ohne Punktverlust, ja, Samstagabend 18:30, 6 Spiele, 6 Siege für Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft.
Lothar Matthäus und Wolf Fuß kommen, glaube ich, aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
So ist es und unterm Bayerkreuz, wie man so schön sagt, schöner Rahmen für dieses Spiel und ich würde mir wünschen, es gäbe noch einmal so sensationellen Fußball zu sehen, wie in den beiden bisherigen Duellen in dieser Saison, auch wenn der VfB da nur einen Punkt holen konnte aus diesen beiden Spielen.
Ja, und wir erinnern uns beispielsweise an Dennis Undaff, der nach dem Pokalviertelfinale schon ein paar Pfeile geschossen hat Richtung München, gesagt hat, hier haben die beiden besten Mannschaften Deutschlands gegeneinander gespielt. Und man hört das ja auch, wenn Xabi Alonso über den VfB spricht, er lobt ihn ja in höchsten Tönen und vor allem, was mir ganz wichtig ist, er meint das auch so, ne? Ich glaube auch ein ganz wichtiges Erfolgsrezept von Bayer Leverkusen in dieser Saison ist der Respekt und die Wertschätzung, die Xabi Alonso jedem Gegner entgegenbringt und das nicht irgendwie gespielt wirkt. Das heißt, da besteht überhaupt nicht die Gefahr von Arroganz, Überheblichkeit, zumindest noch nicht, ne? Aber Xabi Alonso wurde auch nie müde zu erwähnen, was er vom VfB hält. Schon seit es diese Duelle gibt, jetzt auch gerade mit Sebastian Hoeneß. Und die wissen schon ganz gut, was da auf sie zukommt. Das waren, glaube ich, mit Blick auf den nationalen Fußball die zwei Spiele der Saison. Das 1-1 in der Bundesliga und das 3-2 im Pokal. Auch wenn das jetzt am kommenden Samstag ein bisschen andere Umstände sind im Vorfeld der Partie. Bayer Leverkusen steht bereits fest als deutscher Meister. Der VfB Stuttgart mit einer Niederlage aus Bremen im Gepäck. Die Leverkusener ihres Zeichens wieder, die noch Europa League Halbfinale vor ihrer Brust haben. Die spielen dann am Donnerstag das Hinspiel im Olympico gegen die Roma. Zugegeben, zwischen dem Spiel am Samstagabend und Donnerstag sind noch ein paar Tage dazwischen. Aber es ist einfach nochmal eine andere Konstellation in dem Sinne. Da ist doch schon auch wieder einiges geboten vor dieser Partie. Und natürlich waren die beiden Spiele bisher in dieser Saison atemberaubend, aber ergebnistechnisch eben nicht komplett zugunsten des VfB. Und da bin ich mir doch schon ziemlich sicher, dass Sebastian Hoeneß und sein Team das an diesem Samstag eben besser machen will.
Nicht besser machen will, besser machen wird, Christian. Bisher hat er in jedem Mal, als es die Möglichkeit dafür gab, die entsprechende Reaktion gezeigt, der VfB im Saisonverlauf. Nach diesen Spielen wie Heidenheim-Vorrunde beispielsweise, Hoffenheim-Vorrunde beispielsweise, es gab immer die Reaktion. Und ich glaube fest daran, dass es wieder so kommen wird, zumal eben dieses Spiel mit seinem Rahmen, du hast es gerade ja schon umrissen, ansteht. Nicht irgendein Spiel, sondern das Spiel, wo wieder mal, vielleicht das letzte Mal in der Saison, die ganze Nation auf dich guckt und wo du nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen kannst und dazu ist die Mannschaft sportlich gesehen in der Lage, auch wenn ihr ein Schlüsselspieler fehlen wird, Angelo Stiller muss zuschauen und aufgrund seiner Gelbsperre gilt auf der Gegenseite für Granit Xhaka auch. Bisschen schade, dass diese beiden Schlüsselspieler, das sind ja für beide Mannschaften die Schlüsselspieler eigentlich, ja, dass die fehlen. Andererseits sowas, sag ich mal, Routinenaufbrechendes kann ja 50-50 ausgehen. Entweder es hemmt oder es bringt plötzlich Dinge zum Vorschein, die man so noch nicht kannte. Macht es also spannend, interessant, aufregend im Idealfall. Und da ich jemand bin, der immer gerne die Chance vor dem Risiko sieht und wertet, glaube ich daran auch für diesen Samstag.
So, und ich glaube, es ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen Zufall, aber dann doch auch ein bisschen Glück, dass wir eben in den vergangenen beiden Wochen über die Spieler gesprochen haben, die jetzt am Samstag fehlen werden. Vor zwei Wochen hatten wir Angelo Stiller im Fokus als Alleskönner, auch hinten in der Verteidigung in Dortmund. In der vergangenen Woche, als wir Bayer Leverkusen und deren Meisterschaft diskutiert haben, hatten wir es von Granit Xhaka. Den hätte ich jetzt natürlich definitiv als Player to watch gehabt in dieser Woche. Insoweit hat sich das alles ein bisschen geändert. Natürlich durch die gelbe Karte von Angelo Stiller in Bremen. Und dann eben auch durch den VAR-Eingriff in der Schlussphase in Dortmund. Erst gab es ja Rot für Boniface. Dann ist der Schiedsrichter rausgegangen, hat die rote Karte zurückgenommen und Xhaka die fünfte gelbe gegeben. Damit ist er gesperrt gegen den VfB. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon ein großer Einschnitt für beide Teams. Aber eben auch vor allem mit Blick auf Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, der absolute Unterschiedsspieler ist in dieser Saison.
Du hast ja quasi die Frage hier auf unseren Sheet geschrieben, Fokus auf Atakan Karasor und Robert Andrich, unterschreibe ich dir im VfB-Falle, im Leverkusens-Falle auf gar keinen Fall, weil Andrich die spielerische Kapazität und Qualität fehlt, das aufzufangen oder da der Ersatz zu sein.
Hin und wieder schlänzt er mal einen rein, ja?
Ja, aber das müssen andere machen, das ist nicht seine Aufgabe und er kann jetzt plötzlich jetzt zum Metronom werden für dieses eine Spiel.
Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, ne? Weil Robert Andrich wird nicht die ganze Last tragen können, da kommt einfach Granit Xhaka schon woanders her, hat auch viel größere Erfahrung, das ist schon nochmal ein anderes Level.
Ich bin sehr gespannt, wie Leverkusen das macht, sehe da auch einen guten Angriffspunkt für den VfB, sehe aber auch, Leverkusen wird es noch krasser auf die Außenbahn verlagern, ihr Spiel, was sie sonst ja situativ auch sehr gerne machen, da viel Speed haben auch. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die du aufgeschrieben hast. Worauf kommt es gegen Bayer an? Nämlich genau darauf, diese Außenbahnen im Griff zu behalten. Dort ist Speed, dort ist spielerische Qualität, dort ist aber vor allem auch Torgefahr. Muss man sich nur die Leverkusener Statistiken anschauen, die Spielerstatistiken, wer da die Buden macht und die Vorlagen gibt, dann ist es eine Rechnung, die kann jeder anstellen, da muss er kein Fußballexperte sein, sondern da wird ein Großteil der Gefahr ausgehen von Leverkusen und da muss der VfB vorbereitet sein und dann bin ich gespannt, wie er darauf reagiert und was das Spiel selbst, also die Spielgestaltung selbst, das VfB angeht, wird Karasor gefragt sein. Er kann das, er nimmt sich normalerweise aufgrund seines kongenialen Partners Stiller eher den Part des, sag ich mal, eher defensiveren, zerstörenderen.
Wie Philipp Meisel sich weigert, Holding Six zu sagen.
Ja, also das er kann es natürlich durchaus. Ja, und ich erinnere mich auch gut an die Zeiten erinnern, als hier mit Tim Walter herkam am Anfang, da war das so. Ich meine, gut, es war zweite Liga, aber da war Karasor absoluter Dreh- und Angelpunkt, ja, da war genau dieses Metronom zu sehen, ja, der hat das Spiel beschleunigt, er hat's verlangsamt, er hat's verlagert, ohne Karasor ging da gar nichts.
Und ich glaube, hier ist dann doch schon ein zentrales Muster zu erkennen. Ja, natürlich stehen auch noch 10 andere Spieler jeweils auf dem Platz. Und trotzdem ist ganz offensichtlich, dass in Begegnungen gegen spielstarke Mannschaften die Leistung von Atakan Karasor ganz elementar für den Ausgang aus Sicht des VfB ist. Ne? Also wir hatten in den vergangenen Wochen vor allem Spiele gegen spielschwächere Gegner. Da kam es auf andere Dinge an, auf andere Komponenten. Aber jetzt eben, wenn es dann gegen die Leverkusens, gegen die Bayerns, gegen die Dortmunds geht, da ist einfach schon sehr, sehr auffällig. Wenn Karasor in diesen Spielen performt, dann stimmt am Ende meistens auch das Ergebnis. Wenn nicht, dann eben nicht. Beispielsweise in der Hinrunde kurz vor Weihnachten auswärts bei den Bayern, da hatte Karasor einen rabenschwarzen Tag, das Spiel ging 3-0 verloren. Auf der anderen Seite, in den Partien gegen Leverkusen hat er alles reingehauen, dementsprechend der VfB da auch auf Augenhöhe. Zuletzt in Dortmund Karasor einen absoluten Sahnetag erwischt. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Der VfB hat 1-0 gewonnen und die Stadionparty der Dortmunder gecrashed. Kurzum, es stehen natürlich noch 10 andere auf dem Platz. Aber ich sehe doch durchaus eine Korrelation zwischen der Leistung von Atakan Karasor in diesen Spitzenspielen gegen die Spitzenteams und dem, was letzten Endes am Ergebnis rauskommt. Und gerade vor dem Hintergrund wird es eben sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie Atakan Karasor ohne Angelo Stiller an seiner Seite zurechtkommt. Und eben auch das Pendant auf der anderen Seite, das fehlt. Also wie schafft es Robert Andrich ohne Granit Xhaka an seiner Seite. Und da würde ich schon sagen, dass durchaus ein Vorteil für den VfB gegeben ist. Ja, denn Robert Andrich ist von der Erfahrung her nicht der Spieler wie Granit Xhaka. Also er kann das nicht kompensieren. Während bei Atakan Karaso und Angelo Stiller die Rollen ja ein bisschen anders verteilt sind. Ne? Es bleibt einfach nur zu hoffen, dass Robert Andrich nicht direkt wie im Pokalspiel nochmal so einen Schlenzer reinhaut oder wie neulich kurz vor Schluss gegen Hoffenheim, da hat er auch getroffen. Und ich würde auf jeden Fall auch, und das gehört dann einfach auch dazu in so einem Spiel, am Samstagabend um 18:35 auch mal hergehen, vielleicht auch zu Robert Andrich und ihm das Lieblingskuchenrezept meiner Mutter aufsagen, mal guten Tag sagen und auch den Kampf annehmen. Denn das ist was, worauf sehr, sehr ankommen wird. Wir hatten auch schon Robert Andrich mit einer roten Karte im Stuttgart mal, der da mal vom Platz gehen musste. Wir hatten aber auf der anderen Seite auch die Szenen im Pokalspiel, an die sich alle erinnern, wo er eben drauf geblieben ist und dann am Ende, ich habe es gerade schon erwähnt, ein schönes Tor geschossen hat. Also in diesem Zentrum, da wird das Spiel dann schon zu großen Teilen entschieden. Das muss man ganz klar sagen. Und du musst dann natürlich auch ein Stück weit griffig gallig sein.
So ist es. Das ist das, was man auch mit Griffigkeit, Galligkeit, Bereitschaft, auch die Dinge zu tun, die ein bisschen wehtun und die ein bisschen schmutzig sind. Das ist das, was du brauchst. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt, was die Daten sagen vor dem Spiel. Das hören wir jetzt.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Am Samstagabend ist das wohl beste Spiel der Saison natürlich als Topspiel angesetzt. Platz 1 gegen Platz 3 in der Tabelle, 80-63 Punkte. Die Leverkusen haben sich schon die Meisterschaft gesichert und sind weiterhin ungeschlagen. Heimtabelle Platz 1 gegen Außertabelle Platz 4 und Thema bestes Spiel der verbleibenden Saison, Platz 1 gegen Platz 2 in der Rückrundentabelle. Leverkusen ist, wie es schon Bremen nicht war, insgesamt kein gutes Terrain für die Schwaben. 46 Spiele, 26 Bayer-Siege, 13 Remis, 7 VfB-Siege. 2018 gab es letztens einen Auswärtssieg, 0-1 in der berühmten Korkut-Rückrunde. Davor gab es allerdings den letzten Auswärtssieg im Jahr 2009. 14 Spiele waren dazwischen sieglos. Im Marktwert hat sich das Spiel über die Saison zu Platz 2 gegen Platz 4 entwickelt. Es gibt tatsächlich weder Ex-Bayern 04 noch Ex-VfB-Spieler in den Kadern. Die Mittelfeldmotoren beider Mannschaften, Stiller und Xhaka, fehlen gelb gesperrt. Es treffen die beiden Keeper mit der besten Quote an Spielen zu Null aufeinander. Radetzky in 29 Spielen 14 Mal, Nübel in 26 Spielen 9 Mal. Letzter gegen geteilten Vorletzten in den Gegentoren, 22 und 33. Leverkusen kassiert seine Treffer recht verteilt auf die 90 Minuten, der VfB mehr in Halbzeit 2. Platz 2 gegen Platz 4 in den geschossenen Toren, 75 und 68 Stück. Beide Mannschaften treffen etwas mehr in der zweiten Halbzeit. Aufzupassen ist bei Bayern 04 natürlich auf die Schlussphase. 7 Treffer zwischen der 81. und 90. Minute, 7 Mal auch in der Nachspielzeit. Das Leverkusener Mittelfeld traf zusammen ganze 50 Mal, Liga-Bestwert. Dafür stellen die Stuttgarter das beste Stürmer-Duo der Liga mit Gerassi und Undav zusammen. Haben 42 Tore. Ab in die Bundesliga-Vergleiche, zuerst Leverkusen, dann der VfB. Passquote Platz 1 gegen Platz 3, Tah bei den Spielern auf Platz 1, Xhaka 2, Stiller 4 und Karaso 6. Ballbesitz Platz 2 gegen Platz 3, insgesamt gewonnene Zweikämpfe Platz 16 gegen Platz 4, hier mal ein klarer Unterschied pro VfB. Insgesamt gewonnene Kopfballduelle Platz 18 gegen Platz 14, hier ausnahmsweise mal kein Top-Duell. Beide Teams sind auf dem Papier sehr fair, Platz 14 gegen Platz 17 in den Karten, VSM Gegner Platz 18 gegen Platz 15. Laufdistanz Platz 4 gegen Platz 10, hier mal klarer pro Bayern 04, Xhaka auf Platz 1, Grimaldo 2, Stiller 6, Wirtz 9, Anton auf der 10, Sprints Platz 6 gegen Platz 11, intensive Läufe Platz 8 gegen Platz 13. Es wird schon das dritte Duell bei der Top-Teams sein, ein 1-1 in der Liga im Heimspiel des VfB und ein Last-Minute-3-2 im Pokal in Leverkusen gab es bisher. Auch das dritte Aufeinandertreffen dürfte eines werden, für das es absolut zu Recht große und breite Vorfreude gibt.
Vielen Dank, Felix. Und die Zahlen, Daten, Fakten zum neuen deutschen Meister sind schon ziemlich gut.
Jo, ich meine, ist verdient. Also ganz ehrlich, ja, das ist, da braucht man nicht drum rumreden. Diese Mannschaft hat sportlich jetzt schon Herausragendes geschaffen und ist in der Lage, Dinge zu schaffen, die, ihr habt es ja vorher auch schon davon gehabt, die du wahrscheinlich so schnell nicht mehr, nicht mehr gleichziehen kannst. Ja, und das ist einfach, da muss man Respekt vorhaben. Ja.
Aber so wie wir es vorher schon im NLZ-Part beim VfB 2 hatten, also die Chance auch anderen in die Suppe zu spucken und die Chance, was Eigenes zu erreichen, genauso sieht man das jetzt auch und muss man das auch betrachten. Ich glaube, Sebastian Hoeneß nimmt jetzt zum vierten Mal als VfB-Trainer Anlauf, einen Sieg gegen Bayer Leverkusen zu holen. Bisher in 3 Spielen, saisonübergreifend, hat es nicht gereicht. Die Leistungen waren aber oft sehr ansprechend. Also es gab 2-mal zu Hause in der Bundesliga ein 1-1, es gab eben das 3-2 im Pokalspiel. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch Hoeneß und sein Team ganz darauf erpicht sind, endlich diesen Bayer-Code zu knacken und diesem ganzen Spuk mal ein Ende zu bereiten. Und warum sollte es nicht einfach jetzt passieren? Ich bin vor allem gespannt, wie es beide Trainer angehen. Also wir erinnern uns beispielsweise an das Topspiel vor ein paar Wochen, Leverkusen gegen Bayern, als Xavi Alonso und Thomas Tuchel sich gegenseitig gespiegelt haben und ein bisschen dem anderen in die Karten schauen beziehungsweise den Zahn ziehen. Das war eine ganz kuriose Situation und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich auch jetzt beide Trainer wieder was ganz Besonderes überlegen. Sie haben natürlich auch durch ihren Kader verschiedene Optionen, wie sie es angehen wollen, beispielsweise Bayer Leverkusen. Kann sie entweder mit kleineren, schnelleren Spielern probieren oder halt eben mit den Leuchttürmen wie einem Schick und Boniface vorne. Und auch beim VfB bin ich sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Führich ein zweites Mal auf der Bank Platz nehmen wird. Der wird in der Startelf stehen, zumal er auch gerade in den letzten Spielen gegen Leverkusen wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein, wie die beiden Startformationen aussehen werden. Das wird schon am Samstag um 17.30 Uhr wirklich der erste knifflige Moment sein, wenn dann die beiden Formationen feststehen. Und dann wären wir, Philipp, bei den Spielern, bei denen es aus unserer Sicht ein besonderes Augenmerk zu richten gilt.
Richtig, und ich bin nicht gespannt darauf, wenn du jetzt gleich nennst, weil es einfach so ein Captain Obvious Take ist.
Bitte?
Nein, ich habe mir schon, also unabhängig davon, dass er das Tor gemacht hat gegen Dortmund, ich konnte mir schon denken, dass du ihn zumindest in Erwägung ziehst.
Dass der Pavlic den Stanisic nimmt, ne? Wer hätte das auch gedacht? Naja, man muss ganz klar sagen an der Stelle, ich habe es ja vorher schon angekündigt, ich hätte wirklich Granit Xhaka gehabt, den hatte ich schon seit einem Monat, glaube ich, auf dem Zettel und hätte gerne was darüber erzählt. Jetzt ist es für den VfB, und ich glaube, das ist gut so, dazu gekommen, dass er eben gesperrt fehlen wird. Und die Schlussphase in Dortmund hat dann bei mir auch ein bisschen diese Kategorie durcheinander gewirbelt. Einerseits die gelbe Karte eben für Xhaka, der fehlen wird. Andererseits eben dieses Tor von Stanisic in der Nachspielzeit, der das 1-1 geköpft hat und somit weiterhin den ungeschlagenen Nimbus der Leverkusener beibehält. Und Josip Stanisic ist tatsächlich ein ganz interessanter Spieler. Übrigens die letzten 4 Jahre deutscher Meister geworden. Dreimal mit den Bayern und jetzt einmal mit Leverkusen. Kann ich bis heute übrigens nicht nachvollziehen, warum die Bayern ihn verliehen haben. Also vor allem, nachdem sie dann auf der Rechtsverteidigerposition auch schon Benjamin Pavard nach Inter abgegeben haben. Für mich eines der schlimmsten Leihgeschäfte wahrscheinlich in der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern. Das haben sie dann auch schnell gemerkt, dass sie dann da doch ein Problem haben auf der Position. Und Josip Stanisic, der hat sich so ein bisschen reingefuchst bei Bayer Leverkusen. Hat auch schon in der einen oder anderen Länderspielpause auch schon mal ein Interview der Sports Genovosti gegeben, wie es Brauch und Sitte ist. Aber das hat sich dann schnell gelegt, zumal dann eben auch aufgrund des internationalen Geschäfts Xavi Alonso viel rotieren konnte. Stanisic kam vor allem in der Hinrunde viel in diesen Europa-League-Gruppenspielen zum Einsatz und jetzt in der Rückrunde allerdings hat er sich zu einem immer wichtigeren Spieler entwickelt, spielt in den Spitzenspielen. Torschütze gegen die Bayern, jetzt Torschütze in Dortmund und ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben auf dieser rechten Seite von Bayer Leverkusen. Und das Spannende bei Stanisic ist, man weiß nicht genau, was er macht. Ne? Manchmal legt er eine gute Flanke, manchmal läuft er aber auch bis zur Grundlinie durch oder es passieren eben Dinge, dass er auch mal schnell einläuft. Wir wissen um die Gefahr des zweiten Pfostens bei Bayer Leverkusen, das macht Jonathan Tah immer sehr, sehr gerne. Aber auch Stanisic kann das machen und taucht dann da plötzlich auf. Übrigens empfehle ich jedem, der das Spiel Dortmund-Leverkusen noch nicht gesehen hat, sich nochmal diesen Laufweg vor der Ecke anzuschauen von Stanisic gegen Marcel Sabitzer, der versucht hat, ihm irgendwie hinterherzulaufen, aber es dann doch nicht geschafft hat, bevor dann Stanisic eben das 1-1 gemacht hat. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler, der dann vermutlich im Sommer zu den Bayern zurückkehren wird. Und einfach sehr interessant, wie sozusagen Xavi Alonso auch im Laufe der Saison immer mehr die Bedeutung und die Klasse dieses Spielers erkannt hat.
Ich hatte ja vorhin gesagt, auf die Außenbahn kommt es an, auf den Speed und die Torgefahr, die da unterwegs ist bei Bayern. Ich stand vor der Wahl Grimaldo oder Teller, weil ich glaube, mein alter Celtic-Spätzl Frimpong, der kommt gerade nicht umsonst so oft von der Bank, dem ist so ein bisschen das ja, wie ich sage, überspielt, aber der ist schon zu Recht, glaube ich, gerade immer ein bisschen eher draußen. Und ich setze in dem Fall jetzt auf Unbekümmertheit und ein bisschen weniger Torgefahr und deswegen auf Nathan Teller. Ich glaube, dass der so ein Spieler sein kann, den man als gegnerischer Trainer gerne, ich will nicht sagen unterschätzt, aber nicht so schwer wiegt, wie er es ist. Der ist nämlich trotz seiner jungen Jahre mit unfassbar viel Potenzial gesegnet. Noch mehr Speed. Und das Einzige, was er noch nicht wirklich aufs Tableau bringt, ist Scoring. Ja, wenn das noch dazu kommt, ist das ein Spieler, der macht den Verkauf von Frimpong beispielsweise vergessen. Der Fernando heißt, glaube ich, Caro, der dieser Mastermind im Hintergrund der Spanier bei Leverkusen hat schon gesagt, wir machen einen großen Verkauf im Sommer, um dann vielleicht 3-4 neue zu finanzieren. Und dieser große Verkauf wird Frimpong sein, bin ich mir relativ sicher. Der hat auch einen Markt, ja, holländischer Nationalspieler, jung, unfassbar torgefährlich. Ich glaube, es gibt nicht viele Flügel in Europa, die solche Zahlen aufweisen wie er aktuell. Und Teller ist sein designierter Nachfolger. Und ich glaube, das könnte ein Spieler sein, auf den sich einiges fokussiert am Wochenende. Ich hoffe es nicht, weil das wäre schlecht für den VfB, wenn er plötzlich Scoring noch dazu packt zu dem, was er schon hat. Aber für mich der Spieler, auf den es ein Augenmerk zu richten gilt, ein besonderes vor dieser Partie.
Das heißt, du siehst bei Xavi Alonso am Samstag schon eher die Option Speed am Samstag, ne?
Definitiv, weil du natürlich auch weißt, gegen wen es da geht, ja. Also bei aller Qualität, die Maxi Mittelstädt hat, es tut ihm schon ganz gut, wenn er sehr offensiv unterwegs sein kann. Und wenn du ihm das nimmst und ihn ins Verteidigen zwingst, respektive Geschwindigkeit gegen ihn aufstellst, hast du nicht nur Mittelstädt voll beschäftigt, sondern auch noch Ito zum Teil mitgebunden. Und das ist natürlich kann einfach ein wichtiger Faktor werden.
Genauso spannend wird es, glaube ich, auf der anderen Seite sein, also beim VfB, was da in der Offensive zu tragen kommt. Ich habe es vorher schon gesagt, ich gehe davon aus, dass Chris Führig von Anfang an spielen wird, der zuletzt gegen Leverkusen gute Leistung gezeigt hat. Dennis Undaf konnte bisher gegen Leverkusen noch nicht so seinen Stempel aufdrücken. Da bin ich gespannt, ob er da möglicherweise ein Mittel findet. Also das eine ist sozusagen alles Taktische, über das wir jetzt gesprochen haben. Das andere ist aber eben auch der Spirit. Also ich denke, der VfB wird auf jeden Fall mit vollem Fokus nach Leverkusen gehen. Du hast es gerade schon gesagt auch, Philipp, zwei schlechte Leistungen in Folge gab es eigentlich selten bis kaum in dieser Saison. Das gibt eben viele Dinge. Ne, man möchte die Scharte aus Bremen ausmerzen. Man möchte der Erste sein, der Leverkusen doch noch schlägt in dieser Saison. Oder zumindest alles dafür geben. Man möchte sich deutschlandweit im besten Licht zeigen. Ich glaube schon, dass für den VfB da einiges drin ist. Mit welchem Ausgang, Herr Meisel?
1-1.
Ich sag 3-1 Leverkusen.
Gut.
Und hoffe inständig, dass ich daneben liege. Du musst ja noch ein bisschen was aufholen, Philipp, ne? Deswegen tatsächlich ein Pünktchen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, die ideale Konstellation wäre, ich behalte meine Führung im Tippspiel, wir liegen beide daneben und der VfB holt 3 Punkte.
So ist es. Bis dahin abonniert bitte den Mein VfB Newsletter, um up to date zu sein vor diesem Spitzenspiel. Schaut auf Insta, Facebook, X oder YouTube vorbei. Lasst uns Kommentare da, so dass wir wieder vorlesen können zum Sendungsbeginn, so wie in dieser Folge.
Danke für das Feedback. Wir freuen uns da wirklich sehr und freuen uns, dass wir das auch aufnehmen können, weil wir nehmen uns das sehr, sehr zu Herzen und wollen einfach versuchen, euch da draußen das bestmögliche Produkt zu liefern.
Dann bleibt mir oder ja uns noch Woche für Woche zu erwähnen. Wir haben da so einen neuen Kanal, der sowas von durch die Decke geht, dass wir Woche für Woche, Tag für Tag selber überrascht sind. Letzte Woche sage ich noch, wir machen jetzt bald das Westfalenstadion voll. Nee, wir machen bald das Bernabeu voll. Naja, wir sind kurz vor 90.000 jetzt. Und ja, ist einfach überragend, was da abgeht. Vielen Dank für euren Support und ja, auch für das gute Gefühl, das wir dadurch bekommen. Einfach, es macht so Spaß, damit zu arbeiten, wenn du weißt, okay, es macht den Leuten Bock. Das ist einfach klasse. Ne?
Was Bernabeu, unglaublich. Was kommt denn dann als nächstes? Das Aztekenstadion in Mexiko?
Maracana. Und zwar nicht das aus Ulbach.
Ganz verrückt. Wirklich. Vielen, vielen Dank für euer Feedback und für eure Reaktion. Wir haben mit ihm die Folge in dieser Woche begonnen und wir wollen auch Ihnen das letzte Wort überlassen. mit Blick auf das Spiel am kommenden Samstag bei Bayer Leverkusen, Maximilian Mittelstädt.
Maximi, Maxima, Maxi Max ist da.
Es wird ein ganz anderes Spiel wieder. Wir haben jetzt dieses Jahr schon zweimal gegen Leverkusen gespielt, haben beides Mal ein gutes Spiel abgeliefert und wir werden uns viel vornehmen, um bestmöglich abzuschneiden und wieder Punkte mit nach Stuttgart zu holen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.